Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Diese ganzen Multiplikatoren und Change Agent Netzwerke, die ja in vielen Organisationen entstehen, die wurden relativ häufig ursprünglich top-down initiiert, wo gar nichts gegenspricht, und waren häufig auch auf ein Thema bezogen. Wir hatten Kulturbotschafter für den einen, Markenambassadoren für den anderen, einfach nur Change Agents beim dritten. Also wir haben die in allen Facetten gemacht. Community im eigentlichen Sinn ist ja etwas, was entsteht, was also nicht initiiert wird. Das heißt, du brauchst relativ zügig einen Switch von wir geben euch jetzt mal den Auftrag, ein Thema zu kommunizieren, hinzu, wir schaffen einen Rahmen, wo ihr zusammenkommt, wo ihr voneinander lernt, wo ihr im Marketing, in der Produktion, im Vertrieb die Dinge umsetzen wollt. Nicht, weil ihr mal nominiert worden seid, sondern weil ihr das wirklich wollt.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich habe das Privileg, mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit zu sprechen. Und wir sind natürlich auf der Suche nach neuen Chancen, denn die Arbeitswelt verändert sich in den letzten Jahren und Monaten extrem schnell, so viel wie in den ganzen Jahrzehnten davor nicht. Und genau um dieses Thema Wandel und Veränderung und Change wollen wir heute sprechen. Wie können wir eigentlich auch in Communities besser zusammenarbeiten, uns austauschen, voneinander lernen, um Wandel nachhaltig zu gestalten? Bei mir ist Dr. Eike Wagner, der ist ausgewiesener Experte für das Thema Change und ehemaliger Professor für Management. Seit über 20 Jahren begleitet er Unternehmen als Berater, Coach und Trainer bei der Umsetzung komplexer Veränderungsprozesse, insbesondere bei der Transformation von hierarchischen Strukturen hin zu flexiblen, effektiven Einheiten. Seine akademische Laufbahn begann er in Paderborn mit einem Wirtschaftsstudium, gefolgt von einer Promotion in Oxford über effektiven Wandel. Parallel sammelte er Praxiserfahrung als interner Berater im Change Management der BMW Group und internationale Aufenthalte waren dann auch noch am Start in Kanada, Nepal und auch Spanien. Er hat einiges gegründet und auf den Weg gebracht, das schauen wir uns heute an. Und wir reden über die Change Workout Community, die er ins Leben gerufen hat. Sie haben auch ein Format, das Change Camp. Im September findet es wieder statt. Alle Infos dazu heute hier, wie Change gelingen kann durch vernetzte Zusammenarbeit, was das auch mit Graswurzelinitiativen zu tun hat. All das besprechen wir heute im Podcast. Bevor wir da reinspringen, meine Bitte, abonniert diesen Podcast und verpasst keine Folgen mehr. Jede Woche Freitag gibt's eine neue Folge auf die Ohren, dazu immer öfter auch dienstags, denn es gibt so viele spannende Themen, so viele spannende GesprächspartnerInnen, sodass ich euch da gerne auch manchmal noch eine zweite Folge pro Woche biete. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze supportet und das könnt ihr mit einem kleinen Abo tun. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, in eurer App auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört, das Ganze zu bewerten mit 5 Sternen und ihr könnt eine kleine Rezension schreiben. Ich bedanke mich bei euch und jetzt springen wir rein in den Podcast. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Eike heute da ist. Schöne Grüße aus dem kalten Rostock heute.
Gabriel, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf und schöne Grüße aus dem gar nicht so kalten München zurück.
Ja, hier ist es nicht nur kalt, weil irgendwie der Frühling noch mal ein bisschen nachlässt, sondern ich habe dir gerade schon erzählt, hier ist auch gerade irgendwie das Wasser kalt in der Wohnung und die Heizung. Aber das ist mal wieder ein Fall, in dem man improvisieren muss und improvisieren in Zeiten von Unsicherheiten, das ist ja auch so ein bisschen so ein Thema, was dich auch beschäftigt.
Könnten wir einen ganzen Podcast draus machen.
Genau. Erstmal wollen wir dich natürlich kennenlernen und deswegen würde ich auch dich bitten, meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, die das Intro hier einspricht, ihr mal zu erklären, was du eigentlich so machst.
Das hatte ich vergessen, dass das kommt. Also, liebe Mathilda, ich helfe Menschen, die in Unternehmen arbeiten, dass sie besser zusammenarbeiten. Mal haben sie einen Konflikt, den wollen sie lösen. mal denken sie sich, wenn du die eine Aufgabe machst und ich die andere, dann müssen wir noch klären, wie wir die Aufgaben übergeben, wenn du mit deiner Hälfte fertig bist. Also alles, was Menschen hilft, dass sie wirklich gut zusammenarbeiten und dann eine wirklich gute Zeit haben, nicht nur beim Eisbaden abends, sondern auch tagsüber beim Arbeiten, dazu versuche ich einen Beitrag zu leisten.
Gib uns doch mal so einen Eindruck, wie deine bisherige Arbeitsstory aussah bis heute.
Vielleicht die Kurzversion schnell geredet von vorne. Ich habe BWL studiert in Paderborn, wollte danach eine Initiative zur Abschaffung des BWL-Studiums gründen, weil ich das Gefühl hatte, weder fürs private Leben noch für den Job hatte ich so richtig viel gelernt. Habe das dann sein lassen, habe auch rückwirkend meine Meinung geändert, weil ich der Meinung bin, ein Grundverständnis, wie Organisationen funktionieren von den verschiedenen Funktionen, schadet den meisten HR-Lern, den meisten Organisationsentwicklerinnen und Changern nicht. Einige davon bräuchten sogar mehr davon. Das nur am Rande. Also ja. Bin rückwirkend dankbar für mein BWL-Studium, habe dann aber gesagt, Herrgott, nein, das mein ganzes Leben lang machen, kann ich mir nicht vorstellen. Bin nach Oxford gegangen, habe da promoviert zum Thema Change und mache seitdem nichts anderes als Menschenteams, ganze Organisationen beim Verhindern begleiten. Und da könnte ich jetzt links und rechts mit dir gemeinsam reingucken. Die Frage ist, wo wir reingucken wollen. Mehr so groß wie die SAP und Siemens oder mehr so klein wie die Rottal-Therme in Bad Birnbach. Alles gemacht, alles erlebt. Viel Erfolgreiches und viel wenig Erfolgreiches.
Du hast dich vor allen Dingen ja auch selbst verändert. Wie ist es dir gelungen?
Ich glaube, wenn man in meinem Fall aufmerksam zuhört, sich mit Menschen umgibt, die auch viel Erfahrung mit Change haben und obwohl sie das Ganze auch damals 5 Jahre, irgendwann 10 Jahre, 15 Jahre machen, wenn man mit denen spricht und denen wirklich aufmerksam zuhört, da merkt man, die sehen Dinge anders und die haben mitunter ganz gute Gründe für ihre Sicht. Und wenn man dann nicht sagt, okay, das hier wird ein Wettbewerb, wer setzt sich durch im Sinne einer Debatte, sondern wenn man das dann als Dialog versteht, wo beide Beteiligte oder auch mehrere voneinander lernen, dann funktioniert das grandios. Also hatte ich so alle 7 Jahre, sage ich mal, eine neue Lernerfahrung, ein intensiveres Erlebnis, wo ich sage, ich habe die Art und Weise, wie ich Change angehe, verändert. Das war so das erste Mal 2005, 2006, da war ich so 6, 7 Jahre dabei. Die Promotion war abgegeben, habe meine ersten Projekte gemacht. Das war eher eine persönliche Entwicklung, eher eine fachliche, dass man doch deutlich mehr Demut an den Tag legen kann im Kontakt mit dem Menschen beim Kunden, als das möglicherweise einem in Oxford beigebracht wird oder man auch ein Feedback von ersten Kunden bekommt. Das war so eher die persönliche Entwicklung. Und jetzt mal die kleinen dazwischen übersprungen. Irgendwann Grundverständnis, wie funktioniert Change, wenn man mit Kotter aufwächst, sage ich jetzt mal, ich bin ja einer der wenigen, die wirklich ihr Leben lang Change gemacht haben, die nicht quer reingerutscht sind, wie aus einer Projektmanagementrolle, aus einer Personalrolle, aus einer Führungskraftrolle, wie auch immer. Da war damals Kotter gesetzt mit seinem Vorgehensmodell und alles, was da so drumherum hing. Und wenn dann eine Kollegin aus der Schweiz, Marion Walz, ich bin immer noch dankbar dafür, und ein paar andere gesagt haben, hey, das geht auch anders, da gibt es Leute, Komplexitätsforscher, die sehen das ganz anders. Lass uns mal damit beschäftigen, wenn man sich dann darauf einlässt, erst ihr zuhört, dann gemeinsam in die USA fliegt, um das Private mit dem Beruflichen zu verknüpfen, Stichwort New Work, dann gibt es echt viel zu lernen. Man braucht auch gar nicht viele Kurse. Also nicht weiter sagen, ich würde nie meine eigenen Trainings gehen, weil die Art, wie ich lerne, nicht dem entspricht, wie durchschnittlich Trainings gebaut werden. Während ganz viele andere Menschen sagen, super. Das heißt, bei mir eher Autodidakt, zuhören, von Menschen lernen wollen und dann ein Thema nach dem anderen erschließen. Aktuell KI, wie wahrscheinlich die halbe Welt. Vor 5 Jahren war es Verhaltensökonomie, bis heute komplett vernachlässigt im Change. Zuhören, nicht mit irgendwem treffen, der es vor 2 Jahren gelernt hat, sondern mit dem treffen, der es seit 10, 12 Jahren macht oder der es erfunden hat. Also Komplexitätstheorie unter anderem mit Dave Snowden. Verhaltensökonomie unter anderem mit Fair Advice in Zürich, dem Bruder von Ernst Fair. Das heißt, wirklich tief in das Thema reingehen und sich so lange damit auseinandersetzen, bis man glaubt, es verstanden zu haben. Und dann sein Repertoire an Tools erweitern.
Ich habe hier kürzlich mit der Marion King gesprochen, die hat ja so ein Buch geschrieben, Gute Arbeit, Ausrufezeichen. Da schaut sie auch auf das Jahr 2014 ganz speziell zurück, in dem so sehr viel New Workiges passierte und startete auch. Und dann ging es ja auch um die Veränderung der Arbeitswelt. Wie hast du das erlebt und glaubst du, dass da was wirklich Nachhaltiges, Positives eigentlich passiert ist?
Sehr gute Frage, lieber Gabriel. Jetzt habe ich 3 Sekunden zum Nachdenken gewonnen. Reicht noch nicht für eine gute Antwort. Egal, ich fange einfach mal an. Also das eine ist, New Work als Begriff wird mehrheitlich, genau wie agil, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück, anders verwendet, als es Menschen diesmal entwickelt haben, gemeint haben. Brauchen wir jetzt mit dir, wir zwei, heute nicht mal drüber reden. Das wurde mehr als oft genug von vielen Menschen gesagt. Das ist mal das eine, das wieder gerade zu ziehen im Sinne von zurück zu einer guten Idee, die die Welt wirklich besser macht, das braucht. Ob man dafür den Begriff New Work beibehält oder einen anderen Begriff definiert, wie der Markus Feld, haben wir kurz drüber gesprochen, radikal arbeiten, da habe ich gerade gar keine Meinung zu, weil immer neue Begriffe machen es ja nicht leichter für diejenigen, die sich nicht hauptberuflich damit beschäftigen, sich ein Thema anzunähern. Also bin ich Freund von, schärf den Begriff oder tu einfach Gutes unter dem Label des Begriffs und lass andere weiter auf LinkedIn Scharlatan treiben. Wer darauf reinfällt, können wir zwar heute nicht ändern. Also das heißt, wir brauchen relevant anderes Arbeiten. Und wir brauchen es auch in allen Lebensbereichen. Wir brauchen es in der Behörde, die gerade Kunde vermisst. Wir brauchen bei den Stadtwerken. Wir brauchen es bei den ganz großen wie SAP. Die sind ja auch in der Presse wegen bestimmter Formen der Leistungsbeurteilung, die sie eingeführt haben.
Und Back to Office haben wir auch gesehen.
Und Back to Office haben wir bei ganz vielen gesehen. Jetzt sind aber viele New Worker, was immer das genau bedeutet, natürlich auch in einer Situation, dass sie für sich aus sich mehr Freiheit gönnen können. Aus finanziellen Gründen oder weil sie einen Job haben, bei dem das geht. Oder weil sie 5 bis 15 Jahre darauf hingearbeitet haben, so leben zu können. Ich habe einen Van, ein Kunde von mir, Markus Metz, sagte irgendwann, Eike, du machst Change, du hast einen Van, das ist der Change Van. Seitdem schreibe ich ab und zu Beiträge, Hashtag Change Van. Und jetzt habe ich hier ein Büro in Münsing und eine Hütte im Zillertal. Ja, also ich kann überall und habe überall Highspeed-Internet, auch wenn es hier gerade hängt anscheinend, aber egal. Das heißt, ja, natürlich kann ich frei arbeiten. Ich lade mein Team ein, einmal die Woche zu mir zu kommen. Und wenn Sie darüber hinaus öfter in Präsenz arbeiten wollen, können wir das gerne organisieren. Sie sind for free auf die Hütte eingeladen. Ich zahle den Skipass, wir gehen einen halben Tag Ski fahren, den anderen halben Tag arbeiten machen. Sorry, das hat nichts mit der Arbeitsrealität von vielen Millionen Menschen in Deutschland zu tun. Das darf man manchmal auch nicht vergessen. Aber zurück zu deiner Ursprungsfrage. Ja, ich glaube, es hat sich was getan und wir sind noch lange nicht an der Stelle, wo es exponentiell abhebt. Das wird aber passieren. Also ich bin davon überzeugt, das wird passieren, weil es passieren muss.
Schöne Punchline.
Außer, und dann ist da noch dieses kleine Risiko, es kann passieren, dass die Krise in der Welt, egal ob jetzt politisch, Krieg oder finanziell, so schlimm wird, dass sich bestimmte Menschen mit Macht, aber Oldschool-Arbeitsweise, weil sie auch davon profitieren, final durchsetzen. Das Risiko sehe ich sehr wohl. Da können wir mit kleinen Protesten aber, glaube ich, gar nicht so viel erreichen. Da ist Beten, dass es nicht so schlimm wird, fast erfolgsversprechender, obwohl ich nicht gläubig bin.
Vielleicht kannst du uns aber auch nochmal so ein bisschen eine Sortierung reinbringen in diese Buzzwords, die in den letzten Jahren und eigentlich bis heute ja wild auch auf LinkedIn und auf anderen Spielflächen um sich geworfen werden. Da haben wir Change, wir haben Transformation. Dann hast du schon sowas gesagt wie Agile. Das wird ja oft so zusammengeworfen. Was verstehst du unter Change?
Im Gegensatz zu der Mehrheit auf LinkedIn gefühlt gerade trenne ich nicht zwischen Change einerseits und Transformation andererseits. Auch wenn das gerade on vogue ist und auch wenn das der einfachere Weg ist, muss man fairerweise sagen. Sondern für mich ist Change, Veränderung, Wandel, der neutrale Begriff, also man kann sagen, der Containerbegriff oben drüber und darunter gibt es ganz viele Arten von Veränderungen und eine davon, die denkbar größte, jetzt in einfachen Worten gesprochen für deine Tochter, wäre dann Transformation, da ist das Standardbeispiel von der Raupe zum Schmetterling, haben wir alle oft genug gehört, einerseits zutreffend, aber das ist ja ein Prozess, der läuft immer so. Also das heißt, wenn sich jetzt eine Behörde in München, ein Stadtwerk in Köln, eine Bank in Frankfurt und für die Liste fort, wenn die sich jetzt ernsthaft transformieren wollten, die chemischen Prozesse in der Raupe führen immer zum Schmetterling, aber leider kennen wir ja das Rezept nicht, also die Metapher hängt ein bisschen. Und es gibt Unternehmen, die machen eine tiefgreifende Transformation, indem sie alte Weltgeschäft verkaufen und davon neues Geschäft kaufen. Dadurch sind sie weiter erfolgreich, machen weiter Milliardengewinne und mit ein bisschen Glück ändert sich, weil sie so viel Geld und Zeit haben und weil sie ihren Mitarbeitern den Raum geben, auch die Arbeitsweise. Oh, würde ich das Transformation nennen? Nee, das waren smarter Verkauf und Kauf vom Geschäft. Wenn ein Unternehmen gar nicht das Geschäftsmodell ändert, aber ganz, ganz, ganz anders arbeitet, mit autonomerem Team, mit mehr Freiheit zu den Mitarbeitenden, ist das dann schon eine Transformation? Kann es eine IT-Transformation geben, wenn nicht das gesamte Unternehmen berührt ist, sondern nur die IT? Meiner Meinung nach nicht. Transformation ist immer das ganze Unternehmen, weil ansonsten habe ich ja eine Insel in einem ansonsten gleichgebliebenen Tanker. Das ist für mich keine Transformation, weil irgendwelche Standardprozesse bleiben gleich. Das heißt, ich habe lange die Begriffe synonym verwendet, bewusst. Really big change ist gleich Transformation. Ich mache mittlerweile einen Unterschied, weil ich sage, Transformation ist wirklich das, wo du beim Start der Reise, wenn du bei A losläufst, keine Ahnung hast, was B ist. Es ist eher recht.
Kein Ziel in dem Sinne.
Kein Ziel. Also das ist halt der Klassiker in der Komplexitätstheorie im Vergleich zu Change Management nach Kotter. Definier kein Ziel, auch keine ganz konkrete Vision, weil es nämlich nicht geht im dynamischen Umfeld, sondern sag die Richtung nicht links, sondern rechts, lauf los, guck. Dann sind wir automatisch bei agil, auch meiner Meinung nach, weil ein Wasserfall, den Jahresvorgehen in der komplexen Welt wäre ja Banane, weil Wasserfall mache ich ja nur dann, wenn ich planen kann. Allerdings wird relativ häufig bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen, entweder weil die Leute wirklich dran glauben oder weil sie glauben, Likes auf LinkedIn zu bekommen, der ganze Prozess nicht mehr geplant. Das finde ich schade. Bestimmte Dinge kann ich sehr wohl planen. Das heißt, es gibt auch planbare Elemente und wenn es planbare Elemente in der Transformation gibt, warum soll ich sie nicht planen? Dann bin ich effizienter, habe ich mehr Sicherheit etc.
Beispiel vielleicht an der Stelle, wir haben, als ich bei einer Bank arbeitete, ein Enterprise Social Network eingeführt. Und das ist ja nun erstmal eine Veränderung, einerseits eine technologische, aber andererseits natürlich auch eine kulturelle, die natürlich immer erst unterschätzt wird, die kulturelle Dimension. Aber man hat zumindest schon Cases, die man sich anschauen kann von anderen Unternehmen, die auch schon Enterprise Social Networks eingeführt haben. Das haben wir natürlich auch gemacht, uns mit denen ausgetauscht, mit den damals Harald Schirmers dieser Welt. Und auch in der Bankenwelt gab es ein bisschen was. Das scheint mir eben auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sein, wenn man einen Weg geht, von dem man so ein paar Schritte vielleicht glaubt zu kennen und vieles noch im Ungewissen ist, dass man sich zumindest mit anderen austauscht, die auch schon so einen Weg gegangen sind, der vergleichbar zumindest ist, auch wenn er nochmal individuell zu betrachten ist.
Also der Austausch entweder aktiv herbeigeführt im Einzelfall durch Networking oder ähnliches oder sogar durch Communities genau dafür Raum schaffen, reden wir gleich vielleicht nochmal drüber, halte ich für mega wichtig. Wobei, den kann ich auch, wie gehst du mit komplexen Herausforderungen um, wie gehst du mit Kulturwandel um? Ich finde es aber, je mehr ich mich austausche mit erfahrenen Menschen, um jetzt nicht Experten, Expertinnen zu sagen, nur wenn ich es einmal eingeführt habe, bin ich nicht sofort Experte dafür, aber dennoch habe ich Wissen, was jemand anders nicht hat. Und wenn ich mich damit intensiv beschäftige, dann ist so ein bisschen wie der Standardvergleich kompliziert, komplex, ist ja immer Mayonnaise und Flugzeugtriebwerk. Flugzeugtriebwerk ist super kompliziert, kann man aber auseinandernehmen, wieder zusammenschrauben. So. Ich nicht. Ich könnte es nicht entwickeln. Ich könnte es nicht mehr einmal zusammenschrauben. Ich könnte es nicht mehr auseinanderschrauben wahrscheinlich. Aber egal. So. Das heißt, ich kann natürlich nicht planen, wenn ich keine Expertise habe. Und für Kulturwandel kann ich noch so viel Erfahrung haben. Ich werde nie eine Expertise haben, die mich zum Planen bringt, weil ich ja nicht weiß, wie die Verhaltensreaktion auf die Intervention ist. Aber ich weiß sehr wohl, wenn ich ein Social Intranet einführe, dass das nicht genutzt wird, wenn ich nicht vorher ein bisschen den Boden bereite. Ich weiß wiederum aber auch, ich kann den Boden nur ein Stück weit bereiten, da muss irgendwann das Tool-Mail da sein, damit ich damit arbeiten kann. Und genau. Diese Variablen und Abhängigkeiten zwischen einem Teil der Variablen, die kenne ich sehr wohl. Da sollte ich nicht so tun, als wenn ich das nicht weiß, wenn ich gut und erfahren bin in meinem Job. Also das meine ich als ein Beispiel. Und das Gleiche ist mit agil. Natürlich kann ich iterativ vorgehen. Aber wenn doch die Führungskräftetagung des Konzerns einmal im Jahr ist, immer im Oktober, dann weiß ich doch schon vorher, dass ich mir ein Gatter für mein Veränderungsprojekt in dieser Führungskräftetagung besorgen will. Da brauche ich doch nicht so tun, als wenn wir das alles iterativ machen. Also bestimmte Meilensteine oder jetzt gerade beim Kunden politisches Ereignis Wahl. Wenn du Kabeltrassen machst, dann weißt du doch vorher, dass je nach Ausgang der Wahl dein Geschäft so bleibt oder sich verändert. Das heißt, ich kann sehr wohl Dinge einplanen. Die geben mir Sicherheit, die geben mir zeitliche Orientierung. Das sollte ich weiterhin machen, sollte aber nicht weiterhin so tun, als wenn ich den Rest auch planen kann. Die einen planen bis heute, mein Eindruck, irgendwie so ein Viertel aller, und das andere Viertel meint gar nicht mehr planen zu müssen und alles auf sich zukommen zu lassen, alles iterativ zu machen. Finde ich schwierig, weil es auch einseitig ist. Es ist die andere Seite der Medaille, aber es ist genauso einseitig. Wir brauchen einen intelligenten Mix aus den beiden Dingen, meine Meinung.
Und dann gibt es natürlich Veränderungsinitiativen, die kommen manchmal aus der Mitte oder auch vermeintlich von unten. Wir sprachen vor ein paar Jahren sehr viel über Graswurzelinitiativen. Ja. Gab es auch Literatur dazu. Ich höre jetzt gar nicht mehr so viel zu diesem Thema. Ich höre jetzt wieder vermehrt die Veränderungsmaßnahmen, die von der Spitze initiiert werden. Ein schönes, prominentes Beispiel ist Bayer mit dem CEO, der dann geholt wurde, der auch im Podcast sitzt und darüber spricht, wie man das jetzt alles anders gestalten möchte. Also das würde mich mal interessieren, wie du auch das siehst. Glaubst du, es gibt weniger Graswurzelinitiativen oder wird darüber weniger gesprochen? Hat das einen Effekt auf Nachhaltigkeit, wo es herkommt?
Also ich glaube zum einen die Volatilität, wie viel oder wie wenig wird über ein Thema gesprochen, ist deutlich, deutlich größer als die Verteilung der Herangehensweisen Top-Down versus Graswurzel in der Unternehmenspraxis im Jahresmittel oder im Fünfjahresmittel. Da bin ich mal von überzeugt, ohne dass ich natürlich jetzt überall Einblicke habe, aber vom Hörensagen, Graswurzelbewegung, ja, die beiden Kluges waren da sehr aktiv dabei. Alexander habe ich vor 3 Wochen gerade im Zillertal auf der Hütte getroffen.
Ach, ich habe ihn in Berlin getroffen letzte Woche.
Ah, sehr, sehr gut, sehr gut. Du, die Welt ist manchmal klein. Graswurzel Leadership 2020 beim Daimler ist auch als Graswurzelbewegung ja gestartet, wurde dann aber ein Konzernprogramm. Also es hatte die Energie der Graswurzel, die kriegst du top-down nur schwer hin. Und die brauchst du für eine tiefgreifende Transformation. Ebenso brauchst du aber irgendwann irgendwo absoluten Top-Management-Support für etwas, was mal weiter unten angefangen ist. Das heißt, das eine oder das andere als Vorgehensmodell finde ich zu klein gedacht, weil beides in fast allen Fällen immer falsch ist. Sondern ich brauche eine intelligente Kombination. Wenn du einen Vorstand hast, und da kennen wir ja gerade ein paar, die in Medien sind, gilt auch für die Politik übrigens, wo du denkst, Herrgott, die werden eine Veränderung in Haltung und Arbeitsweise und Umgang miteinander nicht herbeiführen, dann brauchst du ja in der Behörde, in dem Unternehmen mal eine Top-Down-Initiative nicht starten. Die ist ja zum Scheitern verurteilt, weil der da oben oder die da oben nicht dahinter steht, würde ich sagen, check. Was nicht heißt, dass engagierte, intelligente Menschen sich nicht in diesen Firmen, Behörden, Organisationen zusammenschließen können und mal anfangen. Die dürfen nur nicht so tun, als wenn sie dauerhaft Erfolg haben. Aber während sie Inhalte machen, während sie kleine Experimente machen, während sie Menschen im mittleren Management überzeugen, sollten sie immer gucken, und wann ist unsere Chance, da oben vorstellig zu werden. So wie die Menschen damals bei Daimler und auch in vielen anderen Firmen irgendwann den Zugang bekommen haben. Mal klappt's, mal nicht. Wenn es nicht klappt, ist das Ding tot.
Ja, es hängt dann von einem gewissen Zeitfenster ab, was mal auf ist, wenn vielleicht auch jemand neu dazukommt im Vorstand, in der Geschäftsführung oder sich im Außen was verändert, sodass alles mal in Frage gestellt wird. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Schöner Fall ist übrigens der Kulturwandel von der Hamburger Sparkasse, von der HASPA.
Ja.
Der gute Dennis Chan war hier auch schon im Podcast und kürzlich habe ich ihn in Stuttgart getroffen. Also er war einer von denen, die das wollten, die darauf Bock hatten, und der hat irgendwann gemeinsam mit seinen Verbündeten sozusagen auch den Vorstand dafür begeistern können. Oder Tobi Krüger bei Otto. Es gibt ja so diese Beispiele, dass einfach Leute gebrannt haben für dieses Thema Veränderung. Und wenn die dann aber irgendwann ausgebrannt sind und das Unternehmen verlassen, dann kann das auch bedeuten, dass das ganze Thema irgendwie runtergeht, ne? Es braucht immer die Leute, die so richtig voll dabei sind.
Also es gibt Graswurzelinitiativen, die haben einen Kopf, eine Quelle. Entweder von vorne herein oder das hat sich so ergeben von der Strahlkraft der Person in Aktion. Dann entsteht die Abhängigkeit von der Person. Das muss aber nicht sein. Also es gibt auch Unternehmen, da ist eine hohe Dynamik in der Mannschaft, Mitarbeitende, mindestens mal zwei verschiedene Führungsebenen, beobachte ich bei Behörden relativ häufig, weil da dann doch Vorstand, Geschäftsführung nochmal etwas traditioneller sind, gerade wenn du nicht an einem Konzernvorstand hängst, sondern an einem Ministerium, da musst du ja so sein, ansonsten bist du oben nicht andockfähig, darf man auch nicht vergessen. Die mit dem einen menschlichen Gesicht haben vorübergehend, finde ich, eine Power, die höher ist als andere, weil du hast neben der Kraft aller, die sind ja nicht weg, hast du noch das Gesicht findet Gehör, das Gesicht
macht Testimonial, Vertrauen, ja.
Genau. Das ist der Vorteil, nur der Nachteil ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person so lange durchhält, bis das System inklusive der oberen Führungskräfte mitmacht, ist echt unwahrscheinlich. Und selbst wenn dem so ist, gibt es immer einen weiter oben, der sagt, geile Sache, danke fürs Vorbereiten, aber ich hätte jetzt gern die Lorbeeren, weil sie sind hier sozialisiert.
Das war ja nämlich, eigentlich war das nämlich meine Idee.
Okay.
Sagt dann der Vorstand.
Ja, genau, oder irgendjemand anders, der neue Chef desjenigen, der das Ganze 3 Jahre getrieben, also alles erlebt. Aber diese Kategorie menschliche, allzu menschliche Dynamik, die ist, wie sie ist. Die können wir auch nicht mal gerade so ändern, weil es kommt immer auf den Einzelfall an. Was wir aber sehr wohl ändern können, ist das grundlegende Herangehen an das Thema. Das finde ich so schade. Das menschliche, allzu menschliche wirkt dann ja immer noch mittendrin. Ein Kollege aus einer Beratung, wo ich früher Freelancer war, hat gerade geschrieben, wir müssen uns mehr mit der informellen Macht beschäftigen. Egal, was unser offizieller Auftrag als Externer ist, wenn wir da nicht reingehen, dann wissen wir vorher, dass es tot ist und halten nur in unserem Auftrag fest. Wäre ja schade.
Über das Thema Macht reden wir ja noch, finde ich, viel zu selten, weil das ja auch so ein Elefant im Raum manchmal ist. Du wirst vielleicht auch als Externe eingeladen und dann kannst du ja nicht sofort ansprechen und sagen, hier Leute, was sind das hier für Machtverhältnisse? Der liebe Carsten Schermoli hat ja gerade ein Buch drüber geschrieben. Also wir dürfen da ruhig mehr drüber sprechen, finde ich auch. Ist aber auch sehr sensibel, ne?
Ja, die Frage ist, wer kann wie drüber sprechen? Und jetzt mal ich als Externer gesprochen, wann werde ich geholt und welchen Ruf habe ich bekommen oder habe ich mir aktiv erarbeitet? Wenn der Ruf ist, das ist der, der kein Blatt vor den Mund nimmt und dafür ist er auch geholt, dann holen mich zumindest nicht die, die aktiv weich spülen wollen. Dann habe ich immer noch eine Runde, wo 2, 3 offen dafür sind und 2, 3 tun sich schwer damit, aber zumindest habe ich mein Mandat, es zu dürfen und muss dann nur noch gucken, wie mache ich es intelligent. Ja, aber Macht ist komplett vernachlässigt, bin ich bei dir.
Aber da hast du als Externer ja natürlich eine, in Anführungszeichen, leichtere Rolle, weil du keine, also du hast zwar eine Abhängigkeit von dem Auftrag, aber die Welt geht nicht unter, wenn es danach zum nächsten Auftrag geht. Die Leute, die dort arbeiten, die werden dort auch vielleicht noch länger arbeiten, ne? Und daher ist der Prophet im eigenen Land, hat es nicht immer so leicht.
Ja, einerseits bin ich voll und ganz bei dir. Je nach privater Lebenssituation ist das Risiko, den Job zu verlieren, eins, was man nicht eingehen möchte, aus Lebensgründen. Und es gibt ja noch mehr als den Job in der Firma. Andererseits, also als Externer, wenn ich nur meine offiziellen Gespräche habe, wird's auch schwierig. Das heißt, es hilft, wenn ich interne Verbündete habe, ob das ein interner operativer Auftraggeber ist oder die Leiterin Organisationsentwicklung, mit der ich gemeinsam den Vorstandsworkshop vorbereite, den ich dann neutral moderiere, aber ohne informelles Wissen aus der Organisation merkst du Dinge zwar auch, aber immer dann, wenn ein Teil des Auftrags vorbei ist und damit verpasst du die Chance, Wirkung zu entfalten. Also von daher, es hat beides Vor- und Nachteile. Am besten arbeiten die zusammen. Das sind auch übrigens meine Lieblingsprojekte, weil da macht es Freude. Ja. Du hast intern einen, der ist fachlich gut oder die immer natürlich. Mhm. Der ist auch engagiert, der will was bewegen, der geht auch ins Risiko. Der öffnet sich auch mit dir, dir gegenüber. Der sagt auch, du, ich weiß ja, ich könnte es ansprechen. Ich habe das Standing intern, aber ich traue mich nicht, weil ich habe da halt Punkt, Punkt, Punkt in meinem Leben noch. Dann hast du Tiefe im menschlichen Miteinander und du hast Wirkung im Business. Und wenn ich es ihm aussuchen kann, nehme ich immer die Projekte, weil alles andere ist entweder schön ohne Wirkung oder Geld verdienen. Gerne alles.
Du kennst vielleicht auch noch die Lähm-Schicht. Es gab mal so einen Twitter-Account, also Lähm wie Lähmen mit R.
Ja.
Und da ging es, glaube ich, um die zweite Management-Ebene, die es ja auch nicht leicht hat. Also wir wollen hier niemanden bashen, aber die schon auch nochmal guckt, also lohnt sich das hier eigentlich für mich, wenn ich hier diese große Veränderung mittreibe? Vielleicht kannst du darauf mal so ein bisschen eingehen.
Also in Reinform gab es die so nie und sie wurde immer überbewertet, meine Meinung. Aber es gab natürlich eine Tendenz auf bestimmten Management-Ebenen. Ich würde zusammen nicht sagen, es war die Ebene.
Ja.
Also es gibt auch Vorstände, die geben OKR frei, nicht weil sie es verstanden haben, nicht weil sie es Nutzen sehen, sondern weil es ist leichter, dem Aufsichtsrat zu erklären, warum sie eine OKR-Implementierung vergeigt haben, was von vornherein klar war, so wie sie es angegangen sind, als zu sagen, nein, wir machen nicht OKR. Also das geht ja schon ganz oben los, das Denken an die eigenen Interessen.
Aber ja, klar.
Natürlich hast du, gerade wenn du zwei Ebenen nimmst und dann die Bereiche, wo zufällig eine Ballung von Menschen ist, die eher vorsichtig sind, was dann noch eine positive Interpretation wird, die egoistisch sind, was man einem in dem System auch nicht immer vorwerfen kann, wobei manche übertreiben schon sehr. Also ja, es gibt die Herausforderung, egal ob Graswurzel, zwei Ebenen nach oben durchzustechen, doofe Wortwahl, glaube ich, oder bei einer Top-Down-Initiative.
Der Löwenzahn.
Ja, genau.
Ecke, der Löwenzahn.
Der Löwenzahn, okay, das ist ein sanftes Durchspießen. Also das gilt aber in beide Richtungen. Also du hast da Menschen, die sind im bewährten System, haben die sich hochgearbeitet. Die wurden befördert für das, wofür das System steht. Und die können ja tendenziell verlieren, dass die menschlich unter anderem darauf achten, ob das jetzt 10 Jahre Arbeit, wo sie ihre Kinder zu wenig gesehen haben, kaputt macht, ist ja nachvollziehbar. Und wenn ich denen dann versuche, die Story zu verkaufen und dann noch schlechte Vorbereitungsarbeit bei der Story gemacht habe, Tobias Grewe aus Köln spricht von Story Listening, wenn du den Leuten nicht zuhörst, kannst du danach kein Storytelling machen, was passt. Ja, die sagen dann zu Recht, ey, wenn ihr wieder so einen Affenzirkus machst, da mache ich da mal nicht mit, solange ich ein Risiko habe. Finde ich völlig legitim.
Er war ja auch kürzlich hier und du hast ihn ja neulich auch relativ zufällig getroffen, stimmt's?
Nein, ich habe, aber ich habe ihn ja wegen deines Podcasts kennengelernt, sowas.
Ach, so war es tatsächlich.
Ja, genau.
Ein cooler Typ, der Tobi.
Ja, ist er. Er hat mich gerade zu sich nach Köln eingeladen, weil ich übermorgen privat in Köln bin. Genau, aber zurück dazu, abgesehen davon, dass er auch das Herz im richtigen Fleck hat, meiner Meinung nach. Wenn du den Menschen nicht zuhörst, kannst du keine Story erzählen. Wenn du den Führungskräften nicht zuhörst und sagst, schau mal, hier ist die Story des Vorstands für das Unternehmen, aber das ist nur unsere Story. Ich erzähle dir die jetzt mal und dann kriegst du mal bitte mindestens 3 Tage Zeit und dann denkst du mal darüber nach. Und was bedeutet das für dich? Welche Sorge hast du im Dialog? Und du bist halt Führungskraft bei uns. Wir erwarten schon von dir, dass du beiträgst. Aber wie klingt denn deine Story? Welchen Spin bringst du rein? So dass du das Kritische ansprichst, ist ja okay. Aber trotzdem die Notwendigkeit der Umsetzung im Vordergrund behältst. All das braucht's ja. Dafür nehmen Topmanager sich nicht die Zeit oder wurden auch nicht für diese Qualität befördert damals. Darf man auch nicht vergessen. Also ich mag den Begriff Lähmschicht nicht wegen des Risikos des Bashings, was du ja auch schon angesprochen hast.
Deswegen habe ich es auch explizit jetzt nochmal dazu gesagt.
Ja.
Denn ich glaube auch, die Mitarbeitenden eines Unternehmens, die haben natürlich verschiedene Gründe für ihr Verhalten. Und
ja, klar.
Die sollte man vielleicht auch mal hinterfragen. Ne? Warum ist diese Person zum Beispiel so gefesselt emotional an das Einzelbüro? Ne? Es geht ja gerade auch viel um das Thema Raum und neue Bürowelten. Es ist so ein klassisches Change-Thema auch. Da kann man jetzt sagen, nee, wir machen jetzt irgendwie alles neu, fertig aus. Man kann sich aber auch fragen, warum gibt es denn Widerstände? Ne? Beim Social-Intranet-Thema hatten wir das auch.
Ja.
Angst vor Transparenz, Angst vor dies und vor jenem. Und da geht, glaube ich, die Arbeit los, wenn man sich die Mühe macht, da mal hinzugehen. Und man kann es und soll es nicht jedem recht machen, finde ich, aber man darf und soll mal mit allen sprechen darüber.
Ja, man kann ja versuchen, die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen und dann zu sagen, danke, jetzt kenne ich dein Bedürfnis. Leider brauchen wir ja eine Lösung oder mehrere Lösungen und nicht eine Lösung pro Mitarbeitende. Ergo können wir leider dieses Bedürfnis nicht berücksichtigen. Man muss ja auch trennen zwischen meine präferierte Arbeitsweise oder meine Arbeitsroutine die letzten 10, 12 Jahre war so und so. Und da bin ich halt leicht gestört, wenn ich im Großraum sitze. Das ist Fakt. Aber Fakt wegen einer Routine. Es gibt auch Menschen, die haben das Ganze biologisch-neurologisch. Das heißt, die können da auch relativ wenig machen. Die kannst du gerne ins Großraumbüro setzen, aber die werden nicht so produktiv wie sonst sein. Aber natürlich behauptet jeder, dass er nicht anders arbeiten kann. Auch die, die nur ihre Routine ändern müssten, was Arbeit macht, was Zeit kostet und was sie auch nicht wollen, wenn sie die Wahl haben. Ist ja legitim. Also zu unterscheiden, was ist die Ursache für den Wunsch oder für die Aussage in einer Besprechung. Allein das findet ja schon selten statt.
Und es ist natürlich für die Akzeptanz wichtig bei Change-Initiativen, dass möglichst viele das in irgendeiner Form A verstehen, warum und wohin eigentlich und bestenfalls das auch supporten. Und deswegen finde ich dieses Change-Story-Thema auch so wichtig. Wir können auch nochmal die Folge mit Tobias Grewe verlinken an der Stelle. Aber also interne Kommunikation ist das ja auch. Die fällt ja erfahrungsgemäß sehr oft runter. Man kriegt nochmal eine Mail to all oder es gibt einen Intranet-Beitrag. Vielleicht gibt es auch mal einen Podcast heutzutage. Sowas soll es ja auch immer mehr geben. Aber das sind ja meistens Sendenformate, ja, und keine Dialoge. Und das würde ich ja wiederum schön finden, wenn wir mehr Dialoge erleben.
Also zum einen kommt die interne Kommunikation kommt zu kurz, da bin ich mal komplett bei dir, in vielen Projekten. Und wenn sie gemacht wird, wird der Teil gemacht, der eher zum Linearen passt. Hier erklären wir es dir nochmal, hier kannst du nochmal nachlesen, hier nochmal das Video zum Vorstand, weil 2 Stunden Zeit nehmen, um mit den Mitarbeitern in der Produktionshalle mal dazu stehen und zuzuhören, nimmt er sich die Zeit nicht für, da hat Angst vor den Fragen oder wie auch immer. War übrigens eines der kraftvollsten Erlebnisse in meiner Karriere oder in meiner beruflichen Tätigkeit, Karriere, wäre mir eher egal, wo sich der Inhaber eines 800-Personen-Unternehmens wirklich auf gestapelte Paletten in der Produktion gestellt hat und gesagt hat, Leute, so kann es nicht weitergehen, das seht ihr an den Zahlen und so weiter und so fort. Ich habe da zwar ein paar Ideen, aber ich bin nicht überzeugt, ich will die nicht durchdrücken. Aber wir können jetzt auch nicht jeden zu allem fragen. Deswegen mal heute 90 Minuten für euch. Ich bin hier, fragt mich. Und dann kamen Fragen, dann kamen auch Ideen statt Fragen, dann kamen aber auch Statements wie, also klingt jetzt blöd, aber wenn Sie nicht weiter wissen, Herr XY, also wer denn dann? Und abgesehen davon, ich kriege mein Gehalt als Gabelstaplerfahrer, also war jetzt ein echtes Beispiel gerade, der gefragt hat, Sie kriegen Ihr Vorstandsgehalt und sind Inhaber der Firma. Also ich fände es schon auch gut, also wenn du mal jemanden hast, der sich traut, sowas zu sagen, was, soweit ich das einschätzen kann, nicht zynisch gemeint war, sondern der sagt wirklich, ey, ich habe keine Ahnung von dem Kack hier, mach was, weil wir brauchen hier was. So, allein die Offenheit des Dialogs, die dadurch entstanden ist, in kleineren Runden, die man dann als Folgeaktivität plant, das ist unschlagbar. Also Newsletter brauchst du auch, oder irgendein Format, wo Leute Infos bekommen.
Das brauchst du beides, genau. Das eine informiert und das andere macht den Raum auf, um Thema mal zu beleuchten von verschiedenen Perspektiven. Dann arbeitet man da dran, an diesem Change wie bei einem Workout, Eike. Und das ist ja auch genau der Name deines Themas, Change Workout. Wie kam es dazu?
Du musst dich zugeben, war die Idee eines Kollegen, aber irgendwann 2017, 2016 haben wir angefangen, drüber zu sprechen, haben wir gesagt, nachdem wir auch unsere persönliche Journey als Einzelpersonen und als Teil der Beratung, die wir damals waren, als Genossenschaft organisiert übrigens, was wir da gelernt haben, hat die Sicht von uns, wie wir Change sehen und deshalb auch angehen, dermaßen verändert, dass wir gesagt haben, mehr Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, mehr Menschen soll es einfach gemacht werden, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn ich nicht kicken kann und nicht Fußball trainiere, dann kann ich 5 Jahre später immer noch nicht kicken. Wenn ich Freistoße übe und will ich jetzt nicht überstrapazieren, die Metapher, Klavier ist das Gleiche. Wenn ich nicht trainiere, werde ich nicht besser. Wenn ich aber immer ein überbezahltes 3-Tagestraining buchen muss für 2.500 und da wird immer noch das Modell von Kotter in 2023 gelehrt, dann ist die Frage, ob das ein intelligenter Invest von Zeit und Geld für das Lernen über Change ist. Also haben wir 2017 klein angefangen und mittlerweile immer größer geworden, dass wir sagen, wir schaffen einen Rahmen, einen physischen Rahmen, Events kostenlos, dann machen wir die Change Camps, Non-Profit, also wir schaffen einen Rahmen, wo Menschen zusammenkommen und lernen. Wir stellen Texte bereit, wo die lernen. Also macht es den Menschen so einfach wie möglich, auf viele verschiedene Arten zu lernen und miteinander verknüpft zu lernen. Über das Informelle hinaus, was ja eh passiert. Also wenn ich einen Alexander auf der Hütte treffe und du in Berlin und dann noch die nächsten Leute miteinander sprechen, das passiert eh oder man verabredet sich 2-mal mit einer Person. Das reicht aber nicht, das hat nicht die Wirkung, den Ausstrahleffekt, den es meiner Meinung nach braucht. Also es müssen mehr Menschen schneller voneinander lernen.
Ja.
Und da gibt es ja gerade genug Communities.
Ja.
Manche von denen, ich bin fast immer offen, ich nenne jetzt gerade keine Namen, mit manchen von denen kann man saugeil kooperieren, da kann man sagen, ihr macht Events und wir machen Events. Das ist immer Speaker reden, zuhören, Ende. Wenn eure Events bei uns und unsere Events bei euch vermarktet werden, hat der Speaker mehr Reichweite, wir alle haben mehr Reichweite mit dem Thema und es gewinnen alle. Mit manchen kann man drüber reden, man kommt dann vielleicht doch nicht auf einen gemeinsamen Nenner nach einem Dialog als bewusste Entscheidung, aber manche haben die Ellenbogen weiter ausgepackt, obwohl sie aus dem Konzern raus sind und jetzt eine Community bauen. Das finde ich ein bisschen schade.
Die sind noch da, die Ellenbogen, die Konzernbogen.
Ja, ich kann nur ein bisschen Verhalten beobachten. Ich will jetzt ja gar nicht die Gründe für das Verhalten beurteilen, auch wenn ich es aus Versehen gerade getan habe. Ziehe ich zurück. Aber ich glaube, es braucht mehr Communities und die können auch gerne themenspezifisch sein. Die einen machen Change für SAP-Begleitung und die anderen machen Change allgemein wie wir. Das heißt, immer wenn einer mehr wissen will, als bei uns drin ist, schicke ich die zu den Jungs und Mädels von der SAP-Training und Adaption-Gruppe rüber oder umgekehrt.
Ja.
Das macht einfach Sinn, weil eine große Welt-Community werden wir nicht haben. Ist auch nicht das, was die Welt braucht. Wir brauchen feine, genau wie autonome Teams, feine Communities, die sich teilöffnen, die Themen verteilen, die Events gemeinsam veranstalten, die Empfehlungen für Speaker aussprechen. Ansonsten haben wir bei Communities bald den gleichen Wettbewerb wie zwischen Firmen und das ist ja schon mal nicht gut gegangen. Warum soll es bei Communities gut gehen?
Ich bin da ganz bei dir. Ich kenne ja Communities, das ursprünglich aus dem Hip-Hop. Das war halt meine erste große Community. Und natürlich gibt's auch dort, also sozusagen ja auch eine Kultur und die sieht man so ein bisschen, also in dem Fall war das damals noch an den Klamotten, heutzutage ist das ja auch ein bisschen anders, aber damals sah man, okay, Hip-Hop-Kultur, diverse, eine spezielle Community hier und es gab auch gewisse Werte. Und wenn wir uns heute Communities in Unternehmen anschauen, wir hatten auch in dieser Bank eine Multiplikatoren-Change Community, da ging es ja erst um dieses Social Intranet, was ich sagte, und am Ende ging es aber um andere Themen natürlich auch noch, weil du fragst dich, was können wir denn hier noch verbessern, links und rechts. Und jetzt sind wir heute bei auch unternehmensübergreifenden Netzwerken und Communities. Die müssen natürlich auch nicht nur initiiert, sondern auch moderiert werden. Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Tipps geben für Leute, die vielleicht auch zuhören und überlegen, eine zu starten oder auch überlegen, wie sie die wieder zum Leben erwecken, denn das kann natürlich auch passieren, dass das auch mal einschläft.
Also zum einen, mache ich natürlich gerne, ich würde unterscheiden zwischen 2 Arten von Communities, mindestens mal von der Entstehung her. Mhm. Diese ganzen Multiplikatoren und Change-Agent-Netzwerke, die ja in vielen Organisationen entstehen, die wurden relativ häufig ursprünglich top-down initiiert, wo gar nichts gegenspricht, und waren häufig auch auf ein Thema bezogen, wie du gerade auch geschildert hast. Wir hatten Kulturbotschafter für den einen, Markenambassadoren für den anderen, einfach nur Change Agents beim dritten. Also wir haben die in allen Facetten gemacht und es ist vollkommen okay, wenn es top-down initiiert wird, damit die Menschen helfen, eine einzelne Veränderung umzusetzen. Das ist vollkommen okay. Community im eigentlichen Sinn ist ja etwas, was entsteht, was also nicht initiiert wird. Das heißt, du brauchst relativ zügig einen Switch von, wir geben euch jetzt mal den Auftrag, ein Thema zu kommunizieren, hinzu, wir schaffen einen Rahmen, wo ihr zusammenkommt, wo ihr voneinander lernt, wo ihr im Marketing, in der Produktion, im Vertrieb die Dinge umsetzen wollt. Nicht, weil ihr mal nominiert worden seid oder euch gemeldet habt, sondern weil ihr das wirklich wollt und ihr wollt wirklich besser werden. Ja. Deswegen seid ihr dankbar, dass regionale Treffen, eins im Norden, eins im Süden für den Konzern, den ich jetzt gerade von meinem geistigen Auge habe, stattfinden. Aber der Rahmen findet statt, das wird vom Unternehmen bezahlt. Die Menschen sagen vorher, was sie brauchen, um an diesem Tag zu lernen. Dann habe ich top-down initiiert eine echte Community, die Kraft entfalten kann. Und irgendwann entwickelt die natürlich ihre eigene Dynamik und will nach der Einführung eines einzelnen Agilthemas mehr Agilität, als das Unternehmen verträgt. Dann ist die große Herausforderung, wieder etwas gegenzusteuern, um dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Community mit ihrer Arbeitszeit, das ist ein schmaler Grat, aber ich finde es legitim als Arbeitgeber, dass geschaut wird, wie denn der Fokus wieder auf etwas gelenkt werden kann, was realistischer ist, was auch schon heute gebraucht wird und nicht in 7 Jahren oder 12 Jahren schön wäre. Ich finde, das ist ein schmaler Grat und da fallen fast alle ursprünglichen Initiatoren, die ich kenne, in das alte Muster zurück und sagen, ja, aber das ist jetzt übers Ziel hinausgeschossen, deswegen müsst ihr euch jetzt auf das konzentrieren. Also erstmal die Bewertung drüber hinausgeschossen und dann müssen, alte Weltsprache, führt in der Regel dazu, dass die Hälfte der Community auf einen Schlag demotiviert ist. Während, wenn man die Frage stellt, ob die Mehrheit der Mitglieder noch der Meinung ist, dass sie schon heute helfen, was zu bewirken, da würde in der Situation ein Nein kommen. Und wenn man dann vielleicht fragt, welches Business-Problem, also ein Freund von mir sagt immer, Content beats Change, also Change ohne Hebel, wo du ihn drauf anwenden kannst, ist schwierig. Also welches Business-Problem könnt ihr schon heute mit dem, woran ihr glaubt, lösen, helfen, von der Methode oder vom Inhalt? Dann hast du mit zwei Fragen mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die gleiche fachliche Ausrichtung mit einer riesen Energie. Ja. Vielleicht verlierst versus du hast viel kaputt gemacht. Und das passiert leider zu häufig. Und der Rest der Moderation ist viel Zeit und viel Handwerksarbeit. Ja. Also Menschen kommen zusammen, weil sie zusammenkommen wollen. Das ist ein Bedürfnis. Und dann haben die auch ein gutes Gefühl.
Man möchte ja auch verstanden werden, ne? Man braucht Gleichgesinnte, die einem das Gefühl geben, die haben es auch nicht leicht, genau wie ich.
Also das ist ein Nebeneffekt, der findet immer statt übrigens. Danke. Worauf ich gerade hinaus wollte, ist, wenn es Meetings gibt, wo der Haupteffekt ist und wenn es davon zu viele gibt, dann wird es schwierig, weil dann habe ich zwar das Gefühl, dass ich gehört werde, das bestärkt mich, ja, das ist auch gut, das ist sogar die Basis von allem, sonst traue ich mich ja nicht oder sonst halte ich mich für unfähig oder ähnliches. Übrigens so 50% Persönlichkeitseigenschaft, meiner Meinung nach, weil ich hatte dieses Gefühl nie. Eine der Moderationsaufgaben in der Community ist wirklich zu schauen, dass es Inputs gibt, die die Menschen wirklich interessieren oder dass, wenn ein Austausch stattfindet, der auch mindestens mal hinten raus zielgerichtet ist, ja. Sodass sie nicht nur sagen, jetzt haben wir, ich hatte ein Negativbeispiel in unserer eigenen Community vor einer Weile, wir haben über ein Thema geredet, wir hatten die Grundlagen nicht geklärt, also war 20 Minuten Begriffsklärung, die fanden das toll, endlich ist mal geklärt. Ja. Aber wir hätten auch durch Vorarbeit eine Interpretation hinstellen können, die wir kurz challengen, 3 Minuten, und wir hätten viel mehr Zeit gehabt, um die eigentliche Leitfrage, zu der alle gekommen waren, zu beantworten, wie können wir dieses Thema skaliert in unserer Organisation zum Fliegen bringen.
Ja.
Weil die was bewegen wollen, die was lernen wollen, denken immer, Bestätigung brauchte ich heute nicht. Heute brauchte ich eine Antwort auf meine Frage. Jetzt habe ich 75 Minuten investiert und keine Antwort. Das ist Kacke. Entschuldigung.
Ja, ja, genau. Aber du brauchst
das Format. Beides.
Du brauchst eine Klarheit über den Rahmen. Wie geht das hier? Wie funktioniert diese Community? Gibt es eine Art Framework? Wir hatten hier in Rostock die 12 Minutes B Community mit aufgebaut, die in Hamburg mal initiiert wurde, mittlerweile in vielen Städten auch international. Kann man sich auch nochmal anschauen. Da ist die Idee, drei Leute, die was bewegen, haben je 12 Minuten, um das vorzustellen. Dann gibt es 12 Minuten Fragen, dann gibt es 12 Minuten Community Networking und daraus entstehen automatisch interessante Projekte auch von Menschen, die sich kennenlernen, connecten und auch manchmal sehr zielgerichtet dann in Themen reingehen. Oder das Zweite, was ich auch noch miterlebt habe oder auch mit aufgebaut habe, ist ja die Eisbademeisters-Community, die wir hier in Rostock aus einer kleinen Idee dann auch entwickelt haben und irgendwann auch der Punkt kam, ja, wie soll das denn gehen, damit das groß wird, damit auch alle genau wissen, wie sie hier mitwirken können. Und dazu gehören dann auch die Medien zum Beispiel. Und ich glaube, das ist, und man darf das, glaube ich, auch weiterentwickeln. Man darf auch irgendwann sagen, so machen wir das jetzt nicht mehr, wir machen das jetzt anders. Aber eine gewisse Klarheit wäre halt gut, wie das geht.
Ja, und die Klarheit braucht es auf jeden Fall. Sie kann phasenweise sein, so wie du gerade sagst. Wichtig ist auch, es gibt Communities, die sind eher schmal. 12-Minute-Me, da geht es hier ums, also ums Sichtbarmachen werden schon, aber auch ums Netzwerken in erster Linie. Also ich habe einen Vortrag über Change gehalten. Davor war ein Kollege über Ernährung beim Sport und das dritte war grüne Technologien der Stromversorgung. Und 120 Leute fanden es einfach geil, weil wir so cool genetzwerkt haben. Bei uns machen wir es anders. Wir haben ja ein klares Thema, Change und Transformation. Wir sagen, wo geht die Reise hin, New Work blenden wir aus, das gibt's woanders besser. Mhm. Aber die Frage, wie gelingt der Prozess des Veränderns, egal wo ich hin will, und was sind so Interventionen, die man mal ausprobieren könnte, sollte.
Ja.
Also wir haben einen klaren Fokus, aber dafür haben wir mittlerweile, das ist aber mein Learning, siehe eben, wir haben vier Arten von Events. Das hilft den Leuten auch, wenn sie denn freundlicherweise die Eventbeschreibung gescheit lesen und nicht nur Schlagwort geil buche ich. Anderes Thema. Aber wirklich zu sagen, es gibt einen fachlichen Input, es gibt einen fachlichen Austausch, es gibt kollegiale Beratung für das Problem eines Community-Mitglieds, Fellows, wie wir sie nennen, und es gibt eine inhaltsbefreite Zusammenkunft im Sommer, im Kickoff, Celebration, Ende des Jahres und Meet New Fellows. Das ist mein Learning, unser Learning, weil das war eine Weile unklar und dann hast du enttäuschte Menschen.
Ja, ja.
Und eine Community kostet Zeit. Wenn die Leute keinen Benefit haben, egal welchen, gehen sie woanders hin, machen was anderes, verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern, weil wir wissen ja alle, wo wir die Zeit rausschneiden. Ein Angebot noch. Wer mal so fundiert über Change, Transformation sprechen will, auch 2 Stunden, auch kostenlos, obwohl es sowas Ähnliches wie ein Coaching ist, nicht zögern, melden. Ich lade alle auf meine Hütte im Zillertal ein. Im Sommer kann man mit Auto hochfahren, im Winter muss man und darf man den Skilift benutzen. Also das heißt, Austausch über Change-Transformation auf der Hütte.
Ich komme auch mal vorbei, sooner or later.
Du bist herzlich eingeladen, irgendwie so ein altes Fass, wo man kaltes Wasser reinlaufen lassen kann aus dem Berg, kriegen wir auch organisiert. Ansonsten haben wir nur Speicherseen und da ist Baden verboten. Das tut mir sehr leid.
Das kriegen wir hin, Eike. Schön, dass du da warst. Ja. Viel Erfolg weiterhin für diese wichtige Change- und Community-Arbeit. Und hoffentlich bis bald, entweder oben in den Bergen oder sonst bei uns an der Küste.
Eins von beiden. Beides ist nämlich schön. Egal, was die anderen behaupten. Gabriel, ich danke dir.
Danke dir in diesem Sinne. Bis bald. Ciao.
Mach's gut. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Eike. Alle Links in den Shownotes, also LinkedIn von ihm, die Change Workout Community natürlich. Und dann gibt es auch noch weitere Informationen dort auf der Webseite zum nächsten Change Camp. In Amsterdam findet das übrigens statt, denn das deutschsprachige Camp war jetzt gerade im Mai. Wenn ihr mögt, surft auch gerne mal an meiner Webseite lang, gabrielrath.com. Dort gibt es Infos zu mir, zu diesem Podcast. Ihr habt die Möglichkeit, auch an Bord zu kommen mit eurer Company als Sponsor, Werbepartner. Lasst uns da doch gerne mal ein Käffchen trinken und schauen, wie wir da was auf die Beine stellen können. In der Vergangenheit gab es schon viele spannende Unternehmen, die hier mit an Bord waren, wie die neue Narrative Open Up und viele, viele mehr. Also, ich freue mich, von euch zu hören. Ich bin auch als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Future of Work. Ich bin als Moderator unterwegs. Ihr könnt mich gerne buchen für eure Veranstaltungen, für Workshops genauso. Und ich helfe euch auch gerne, euren Podcast neu an den Start zu bringen oder zu überarbeiten, strategisch, und bin auch gerne dabei, das Ganze dann entsprechend zu vermarkten. Denn da komme ich ja ursprünglich her, aus dem Marketing, und dieses Storytelling macht mir nach wie vor großen Spaß, und gewissermaßen kuratiere ich ja auch Stories hier im Podcast. Und das würde ich gerne zukünftig mehr anbieten und euch dabei unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören heute mit dieser besonderen Podcast-Folge zum Thema Change und Communities. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter, teilt diesen Podcast, und wir hören uns dann schon am Freitag wieder mit der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.